Also wir wollen heute Abend so zwei Teile machen. Zuerst diesen Vortrag über die neomarxistische Unterwanderung unserer Gesellschaft und die Zerstörung der christlich-abendländischen Kultur. Und dann wollen wir auch uns Zeit nehmen zum Austausch, zu Fragen. Wir wollen eine Art Fragestunde machen. Und wir schauen dann, wie... Ich weiß auch nicht, wie wir zeitlich das jetzt genau hinkriegen. Also ich möchte heute Abend zuerst einmal über diesen Neomarxismus reden. Aber an den Anfang will ich ein paar Bibeltexte stellen. Wache auf, der du schläfst, Epheser 5, Vers 14. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird der Christus dir leuchten. Das sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief. Die Gefahr, dass wir einschlafen, ist immer wieder da, oder dass wir in gewissen Bereichen schlafen. Kann ja sein, dass wir in gewissen Bereichen wach sind, aber andere Bereiche vernachlässigen und einschlafen. Und der Apostel sagt, es gibt so etwas, was wir einen Todesschlaf, oder? Der Schlaf ist ja eine Vorstufe vom Tod. Also wenn ein Mensch da liegt und schläft, dann ist alles ausgeschaltet, oder fast nicht alles, aber einiges ausgeschaltet jedenfalls. Und wenn man sehr alt geworden ist, des Lebens müde, wie man sagt, oder? Dann manche schlafen einfach ein. Und es gibt einen Todesschlaf, der ist gefährlich, oder? Und wir sollen nicht einschlafen, wir sollen wach sein. Steh auf aus den Toten, das heißt nicht, dass man schon tot ist, das ist so ein Aufruf. Man ist so gut wie tot oder man ist schon auf dem Wege zum Tode, aber man soll da aufstehen. Ja? Übrigens in Offenbarung Kapitel 3 ist es auch davon die Rede, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, aber er meint nicht, dass sie wirklich tot sind, sie sind noch nicht tot. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Aber sie sind auf dem Wege dorthin, oder? Also sie schlafen einen Todesschlaf, der sehr gefährlich ist, in Offenbarung 3, Vers 1. Aber sie sind noch die Gemeinde, er sagt ja, an die Gemeinde soll er schreiben. Also, es geht hier dort schon noch um Christen. Auch hier in Epheser 5 geht es um Christen, die schlafen. Ein Bruder hat mir mal gesagt, hast du ein paar Christen getroffen, die aufgewacht sind? Hat er mich gefragt, als ich irgendwo war. Und das hat mir auch zu denken gegeben, diese Art, wie er das gesagt hat. Gibt es noch welche, die aufwachen in unserer Zeit? Gibt es noch welche, die wach sind? Weil schon so viele eingeschlafen sind und nicht merken, was gespielt wird in unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft verändert sich sehr schnell und wir werden das dann sehen. Epheser 5, Vers 15, seht also stets zu, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und als solche, die kauft die gelegene Zeit aus, weil die Tage böse sind. Schon zur Zeit des Apostels Paulus. Die Tage sind böse und der Feind ist noch am Wirken und darf noch wirken. Deswegen werdet nicht töricht, sondern solche, die verstehen, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen Menschen werden, die verstehen, die den Willen Gottes verstehen und die sich auch nach dem Willen Gottes ausrichten. In 2. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, nimm dieses zur Kenntnis, dass sich in den letzten Tagen schwere Zeiten einstellen werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, Geld lieben, Prahler sein, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und verkehrt, ohne natürliche Zuneigung, unversöhnlich, Verleumder, ohnmächtig sich selbst zu beherrschen, grausam, werden das Gute nicht lieben, Verräter sein, rücksichtslos und leichtsinnig, aufgeblasen, werden mehr das Vergnügen lieben, als dass sie Gott lieben. Merkt ihr, wie oft hier von der Liebe die Rede ist? Aber eine Liebe in die falsche Richtung, oder? Schwere Zeiten, schon damals, sagte der Apostel das, in den letzten Tagen, die letzten Tage sind die Zeit von Pfingsten bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Das sind die letzten Tage. jetzt leben wir in den letzten Tagen der letzten Tage, oder? Irgendwie, schon sehr weit, jedenfalls fortgeschritten sind diese letzten Tage. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 lesen wir, niemand täusche euch in irgendeiner Weise, denn wenn nicht zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Sünde enthüllt worden ist und so weiter und so weiter. Zuerst muss der Abfall kommen und der Mensch der Sünde muss enthüllt werden, geoffenbart werden. Der Abfall, und das Wort kann auch heißen Aufstand, ja. Es gibt in den letzten Tagen einen Abfall oder einen Aufstand. Das griechische Wort heißt Apostasia. Also das heißt ganz wörtlich heißt das sich wegwenden, abstehen. Das Wort aber wird als wie Rebellion verwendet, ein Aufstand. Ursprünglich eine politische oder militärische Rebellion, ein Aufstand. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments eine Rebellion auch in Bezug auf Gott. Zum Beispiel in Josua kommt das vor, wo die einen Israeliten den anderen einen Aufstand vorgeworfen haben. Ja, ihr erhebt euch gegen Gott. Ja. Da ist dieses Wort verwendet, Apostasia. Das wurde der akzeptierte dann biblische Gebrauch und im Neuen Testament wird einfach ein großes Aufstehen damit gemeint, eine große Erhebung gegen Gott. Im Bibellexikon von Rinecker heißt es, ein Abfallen mit zerstörenden Auswirkungen in Familie und Staat, im allgemeinen Leben und in der christlichen Welt. Also das wird vorher kommen, bevor der Herr Jesus kommen wird. Kennt ihr das Froschexperiment? Wahrscheinlich schon. Wenn man den Frosch ins heiße Wasser werfen will, was macht der Frosch? Der scheut das heiße Wasser, wird so schnell wie möglich wieder aus dem Wasser springen. Aber wenn man den Frosch ins kalte Wasser setzt und dann das Wasser ganz, ganz, ganz ein bisschen erwärmt, schön langsam, dann stört das den Frosch nicht. Und wenn man das Wasser dann ganz weiter, ganz langsam erwärmt, dann stört ihm das nicht. Und noch wärmer und es stört ihn gar nicht, bis er tot ist. Er hat es gar nicht gemerkt. Und so geht es in unserer Gesellschaft. Es gibt Veränderungen, die wir nicht merken. Und eine dieser Veränderungen oder eine dieser Sache ist die neomarxistische Unterwanderung unserer Gesellschaft. Neomarxismus, ich weiß nicht, vielleicht ist es für einige von euch ein Fremdwort, noch nie gehört. Ein Bruder hat mal im Internet was veröffentlicht über Neomarxismus, habe ich mir abgeschrieben. Wir erleben zurzeit in Deutschland einen kulturellen und wirtschaftlichen Verfall. Dieser ist in erheblichem Ausmaß auf den Einfluss des Neomarxismus zurückzuführen. Der Begriff Neomarxismus wurde von Max Horkheimer geprägt. Er leitete seit 1930 das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Bekannt wurde dieses Institut als sogenannte Frankfurter Schule. Vielleicht sind einige von euch, ich weiß nicht, sind hier Lehrer? Gibt es Lehrer hier? Ja, dann wisst ihr vielleicht auch ein bisschen Bescheid, ja, über die Frankfurter Schule. Das ist eine Philosophie, ich komme gleich darauf zu sprechen. Es geht um diesen Neomarxismus. Das Hauptziel ist die Zerstörung der christlichen Kultur in Europa und es soll ein neuer Mensch hergestellt werden, sozusagen. Ein neuer Mensch und mit dem neuen Menschen auch eine neue Gesellschaft. Das ist eine Philosophie, die seit 40, 50 Jahren sehr stark gefördert wird. Was ist der Neomarxismus? Im Gegensatz zum klassischen Marxismus wendet sich der Neomarxismus nicht nur gegen den Kapitalismus, sondern insgesamt gegen die ganze Kultur des Westens, also des Abendlandes, wie man sagt, abendländische Kultur. Da die abendländische Kultur wesentlich durch das Christentum geprägt wurde, ist das natürlich auch eine antichristliche, also gegen das Christentum und gegen Christus gerichtete Ideologie. Ein bisschen was zur Geschichte. Es war 1923, gründete der ungarische Kommunist Georg Lukács, oder wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Der gründete mit Mitgliedern der Kommunistischen Partei Deutschlands in Frankfurt das Institut für Marxismusforschung. Später wurde das umbenannt in Institut für Sozialforschung und später dann noch in Frankfurter Schule, dieses Institut, Frankfurter Schule. Dort herrschte vor eine sogenannte neomarxistische dialektische kritische Theorie von gewissen Marx Horkheimer, Theodor Adorno. Das sind die zwei wichtigsten Leute der Gründung der Frankfurter Schule. Hier sind noch ein paar andere Leute. Also hier haben wir, links habt ihr Horkheimer und Adorno. Und dann in der Mitte einer, der sehr stark auch dann gewirkt hat in der Universität, Jürgen Habermas und Herbert Marcuse, der lebt sogar noch, scheint's. Nein, der Habermas lebt noch, der Marcuse nicht mehr. Andere sind Erich Fromm und Ernst Bloch und Jean-Paul Sartre und so weiter, sind Leute, die neomarxistisch denken. Aber worum geht es hier? Diese Frankfurter Schule war einer der wichtigsten Träger der Umerziehung der Deutschen nach 1945. Die Deutschen sollten umerzogen werden. Ja, nach dem Krieg sollte ein neuer ideologischer Grundlage gelegt werden. Und viele Leute waren unzufrieden und diese Frankfurter Schule legte den Grund für diese sogenannte 1968er-Bewegung, die man auch nennt die Neue Linke, ja, das ja auch zu einer Kulturrevolution dann führte. Also ab 1945 beherrschten die marxistischen Intellektuellen den größten Teil des geistigen Lebens in Deutschland. Diese Leute, übrigens, soviel ich weiß, sind das alles Juden gewesen, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Bloch, Habermas, die formten große Teile der deutschen Jugend und diese war unzufrieden mit der Wachstumsgesellschaft nach dem Krieg, es war irgendwie, da blühte alles auf, aber es war alles sinnlos. Also wofür leben wir eigentlich? Und in diese Zeit hinein säten die ihre Ideologie, ihre Philosophie und das führte dann dahin, dass es zu einer sogenannten Kulturrevolution kam, die vor allem von den Studenten ausging, 1968. Also ein Protest gegen das Traditionelle, ja, ein Protest gegen das Hergebrachte, Althergebrachte, gegen die ganze Kultur und speziell gegen die christliche Kultur. Oder denn davon war ja Europa geprägt bis 1968, oder? Bis zu dieser Zeit. Und man will das ablegen, ja, und gesät wurde dieser Same von der Frankfurter Schule und von der neomarxistischen also Richtung hier. Und sie sagten, der Weg zur Macht ist nicht im Sturz einer bestehenden Regierung zu gehen, sondern nur gewaltlos, durch einen beharrlichen Marsch durch die Institutionen. Also man will jetzt nicht eine Revolution in der Art wie 1917 in Russland oder so, sondern man möchte auf einem langsamen Weg, aber beständigen Weg, möchte man die Regierung in Deutschland ändern, die Schulen, die Universitäten, das ganze Denken in Deutschland ändern, dass die Menschen neomarxistisch denken. Und sie waren sehr erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich. Die Bundesregierung 1998, also 30 Jahre nach diesem langen Marsch durch die Institutionen, die Regierung in Deutschland ist stark vom Neomarxismus geprägt. Zum Beispiel war Bundeskanzler Gerhard Schröder und Außenminister Fischer bezeichneten sich selbst klar als Marxisten, also eigentlich Neomarxisten, aber sie nannten sich so. Ja. Also wollen wir uns jetzt ein paar dieser Ziele anschauen, dieses Neomarxismus, was wollen die eigentlich? Ja, was haben die vor? Und warum sind sie so wirksam? Hier habe ich glaube, 6 Punkte oder 5. Erstens, Zerstörung der abendländischen Kultur. Man will, dass in Deutschland eine multikulturelle Gesellschaft entsteht. Das heißt, dass viele andere Kulturen in Deutschland sein können, die anders sind als christlich. Ja. Es muss nur anders sein als christlich, egal was. Ja. Sodass also viele Kulturen in Deutschland vorherrschen und das Christliche zurückgedrängt wird. Ja. Deshalb auch die Einwanderung fördern. Natürlich hat man die Moslems sehr gerne, weil die bringen ganz sicher eine andere Kultur herein. Oder? Und alles, was deutsch ist, so typisch deutsch, wird bekämpft. Ja. Das wird anrüchig gemacht. Ja. Und man verwendet die Medien dazu und kulturelle Institutionen, Schulen. Da schaut man, dass man die Schulen jetzt mit Anhängern des Neomarxismus besetzt, vor allem jetzt die Ausbildung der Lehrer, die Lehrerausbildung, ja, wird gemacht, oder schaut man, dass die Lehrerausbildner genauso denken, wie die Neomarxisten das haben wollen. Und in Universitäten natürlich vor allem. Oder? Traditionelle Werte wie Familie, Religion und Eigentum sollen bekämpft werden. Sein Ziel, also Zerstörung der abendländischen Kultur. Und dann, ganz wichtiger Punkt, ein anderes Denken über Werte. Man sagt, man nennt das einen Wertewandel oder Sozialismus der Werte. Die Werte, die christlichen Werte sollen abgeschafft oder sollen zurückgedrängt werden und andere Werte sollen einfach wichtig werden. Pluralismus, das heißt, alles darf sein, alles ist irgendwie wahr. Ja? Man muss alle Wahrheit stehen lassen. Also Wertewandel, Pluralismus und Toleranz. Das heißt, jeder hat das Recht zu definieren, was für ihn richtig ist. Ja? Also der eine sagt, ja, für mich ist das die Wahrheit so. Und der andere sagt, ja, und für mich ist die Wahrheit anders. Aber es ist auch die Wahrheit. Oder? Es gibt keine absolute Wahrheit. Also keiner darf sagen, nur das ist das einzige Richtige. Ja, das passt nicht mehr in die neomarxistische Gesellschaft. Absolute Wahrheit, vor allem natürlich im religiösen Bereich, im philosophischen Bereich. Nicht in der Finanzwelt, oder? Da gehst du zur Bank und dann sagst du ihm, also du möchtest gern 10.000 Euro abheben und der Finanzbeamte sagt, tut mir leid, also das Konto steht im Minus. Dann sagst du, ja, das ist Ihre Wahrheit, aber meine Wahrheit ist, dass ich 10.000 Euro im Plus bin. Das geht nicht, funktioniert nicht. Aber im Bereich der Religion und im Bereich der Philosophie und Ideologie, da fordert man das. Also es muss unbedingt so sein, der andere hat auch Recht. Und man darf nicht sagen, nur ich. Also zum Beispiel, wenn ein Christ sagen würde, nur Jesus Christus ist der einzige Weg zum Heil. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Das passt überhaupt nicht in dieses Denken. Das ist absolut dagegen. Ja, da ist man sehr stark intolerant gegen das. Aber man fordert die Toleranz. Das heißt, man fordert, dass man alles andere als das christliche Denken nicht nur stehen lässt, nicht nur den anderen nicht umbringt, das war früher so, die Toleranz heißt einfach, du bringst ihn nicht um für seine falsche Meinung. Ja? Aber heute heißt es, du darfst nicht sagen, dass es falsch ist, was er sagt. Ja? Sagen, das ist auch richtig. Ja? Das ist eine neue Definition von Toleranz. Alle klassischen Werte, die für die Vätergeneration wichtig waren und die nach wie vor ein sinnvolles Zusammenleben erst ermöglichen, wie Treue, Pflichterfüllung, Ordnung, Fleiß, Sauberkeit, Gehorsam, Disziplin, Autorität, also so diese wichtigen Werte, ja, das klingt anrüchig, das klingt irgendwie nationalsozialistisch, oder? Das klingt nach Hitler, Ordnung und so weiter und Autorität, nein, das will man nicht, ja, das ist gefährlich. Ja. Das riecht nach Zweiter Weltkrieg. Ja. Also das soll weg. Der Mensch ist emanzipiert. Ja. Der Mensch, also man spricht von Emanzipation. Die Frankfurter Schule lehrt eine emanzipatorische Pädagogik. Das heißt, die Befreiung des Menschen aus seinen Zwängen bisher. Ja, sich emanzipieren ist ein Fremdwort und bedeutet, sich von einer Abhängigkeit befreien. Die Frauen von den Männern, oder? Die Kinder von den Eltern. Der Knecht vom Herrn befreit sich, ja, aus dieser Abhängigkeit, aus sozialer, rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Und die Gesetze sollen entsprechend verändert werden, dass die Menschen befreit werden von Abhängigkeiten. Es klingt irgendwie gut, aber hier ist eine Philosophie dahinter. Das klingt so im ersten Moment, ja, ich sage, haben Sie ja recht, warum soll man so unter Zwängen leben und so weiter. Aber hier wird ganz bewusst auch ein christliches Weltbild zerstört. Ja? Zum Beispiel, dass die Frau sich unterordnen soll unter dem Mann, das ist archaisch, ja? Das ist hinterwäldlerisch, das gehört nicht mehr in diese Gesellschaft, das geht nicht mehr. Ja? Also und natürlich auch von Gott. Emanzipation von der Abhängigkeit von Gott, Befreiung also von Gott. Und von seinen Geboten. Antidiskriminierung ist ein weiteres Wort. Das heißt allgemeine Gleichbehandlung. Das klingt auch gut, oder? Alle müssen gleich behandelt werden. Ja, klingt gut. Aber du darfst auch nicht Leute, die unmoralisch leben, die darfst du auch nicht anders behandeln, oder? Du darfst nicht Homosexuelle irgendwie benachteiligen, ja. Also man spricht davon geschlechtliche Aus. Wie heißt's? Helft mir. Freie Wahl in der geschlechtlichen Ausrichtung, oder? So heißt es dann einfach. Ja? Freie Wahl in der geschlechtlichen Ausrichtung. Klingt ja gut, oder? Aber es heißt, Homosexualität ist okay. Also das pluralistische Denken, wenn man sagt, alles ist wahr, der hat recht und der hat recht und der hat auch recht, das verändert den Menschen, dann diskutiert man nicht mehr. Früher hat man diskutiert, oder? Früher hat man gesagt, was, du meinst es so oder du meinst das. Gib mir Argumente, warum? Und dann sage ich, nein, das ist falsch, sagt der andere, ist falsch. Ich sage dir die Argumente, warum das falsch ist. Aus dem und dem und dem Grund. Und dann denke ich, nein, das ist nicht. Das ist, und dann kommt er mit seinen Argumenten. Da konnte man argumentieren, hin und her. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist gut für dich. Ja, wenn es für dich gut ist, okay. Für mich ist was anderes gut, oder? Ja. Und damit hört man auf zu diskutieren. Klingt recht freundlich, oder? Aber es zerstört eine Gesellschaft. Es zersplittert die Gesellschaft. Jedem das Seine. Und leider auch unter Christen geschieht sowas. Ja? Christen fangen auch an, so zu denken. Zum Beispiel, für mich bedeutet der Text so, das. Ah gut, wenn er für dich das so bedeutet, für mich bedeutet er was anderes. Was der Text wirklich sagt, ist jetzt nicht wichtig. Was wichtig ist, was er für dich sagt, oder? Das ist neomarxistisches Denken. Ja, ich sehe das aber anders, sagt einer. Da liest man einen Text aus der Bibel, und irgendein Text, wo Christen halt gerne früher argumentiert haben, ja, aber heute, ja, ich sehe das anders. Ich sehe das so und so und so. Aha, ja, wenn du das so siehst, ich sehe es halt so. Aber wir wollen uns ja nicht streiten, oder? Ja. Man sieht das, wenn man einen Text betrachtet, oder? Dann kann man nicht sagen, wie man das sieht. Oder wenn du fragst, wir betrachten einen Text und du fragst, wie siehst du das? Kann sagen, ja, ich sehe das genau, oder ich sehe das scharf, oder ich sehe es unscharf, oder ich sehe es gar nicht, weil ich meine Brille nicht auf habe. Wie siehst du das? Mit den Augen. Das kann man sagen. Viel wichtiger ist die Frage, was man sieht, oder? Was siehst du? Schau in den Text hinein, was siehst du? Was ist der Hauptsatz? Was ist der Nebensatz? Was steht da? Aber Christen fangen an, heute auch schon diesen Jargon zu verwenden, den die Neomarxisten verwenden, ja, in der Welt. Und dann argumentiert man nicht mehr. Und wenn man nicht mehr argumentiert, dann, ja gut, dann kocht halt jeder sein eigenes Süppchen. Und das zersplittert, wenn die Christen zersplittert werden, dann verlieren sie Kraft, viel Kraft. Fragmentierung der Gesellschaft nennt man das. Das will der Satan, oder? Dass die Christen nur noch in ganz kleinen Grüppchen sind. Oder Einzelchristen. Mir ruft einer an und sagt, ich kann mich mit niemandem mehr versammeln. Mit niemandem. Mich haben alle Christen verlassen und niemand mag mich. Also bleibe ich alleine. Ja. Er ist enttäuscht. Aber er merkt nicht, wie schlecht das ist für ihn. Interessant, was ich da gelesen habe. Ich habe das auch es war in einem E-Mail, das mir jemand geschickt hat. Ich weiß es nicht mehr. Da gibt es eine in der Allgemeinen Zeitung, Preußischen Allgemeinen Zeitung vom 4. Dezember 2010, gab es ein Zitat von einer Gruppe von 200 linken Theologen in Bochum vom März 1969 und wie sie sich einsetzen, um in den Kirchen einen Wertewandel herbeizuführen. Wir bekämpfen nicht die Kirche, die bekämpft sich selbst und sie tut das gut. Wir kämpfen nur darum, mit Hilfe des kirchlichen Machtapparates mitwirken zu können an allen emanzipatorischen Bestrebungen, die letztlich nur in der Zerschlagung des Kapitalismus ihr Ziel finden können, schreiben diese Theologen. Also, das heißt, wir kämpfen damit, die Menschen zu befreien von diesen althergebrachten Theorien über Gott und über die Bibel und so weiter. Letztlich in der Zerschlagung des Kapitalismus. Wir werden jeder für sich versuchen, in die Kirche einzusickern. Wir werden daher die Kirchenleitungen belügen. In Zukunft wird man nie wissen, ob nicht im schwarzen Rock ein Roter steckt, ein Wolf im Schafspelz. Wir sind linke Theologen, die sich zusammenschließen, um in der Kirche Raum zu schaffen für ihre revolutionäre politische Tätigkeit. Solche Leute gibt es. Wir arbeiten gegen Gott in den Kirchen. Auch in religiöser Hinsicht, in christlicher Hinsicht wird viel zerstört. Die biblische Botschaft wird durch neue Bibelübersetzungen verwässert. Moderne Übersetzungen, ja, eine ganze Flut von Übersetzungen. Kennt ihr die Volksbibel? Das ist ein gotteslästerliches Werk, wo in einer sehr frechen Art und Weise, das ist keine Übersetzung, sondern die Bibel ist eine Verstümmelung der Bibel oder eine Schlechtmachen der Bibel eigentlich durch die Übersetzung. Man meint, dass man die Jugend dadurch erreicht, aber man erreicht dadurch, dass diese Menschen eine ganz andere Art von Christentum kennenlernen als das biblische Christentum. Und sie meinen noch dazu, das sei Gottes Wort, was sie da lesen. Schlüsselbegriffe werden durch neue ersetzt. Manche Begriffe werden einfach gestrichen. Ja, gewisse Wörter, auch nicht nur aus der Bibel, auch überhaupt aus dem Vokabular. Ja, zum Beispiel Sünde wird ersetzt durch Fehler. Buße wird ersetzt durch irgendwas anderes. Keuschheit, das gibt es sowieso nicht mehr. Oder Wörter wie unzüchtig und züchtig, das passt nicht mehr in unsere Gesellschaft. Ja. Die streicht man und die streicht man auch aus den Bibelübersetzungen raus, sodass die Leute gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich, mich hat einer gefragt, was ist eigentlich keusch? Was ist eigentlich keusch? Ja, das kenne ich gar nicht mehr. Das zeigt, dass man will weg von solchen alten, von den alten Traditionen, christlichen Traditionen, die für Reinheit sich einsetzen und für Reinheit in der Ehe und so weiter und der Geschlechtlichkeit. Die Religionen sollen zusammengeführt werden zu einem Weltethos. In den Schulen gibt es dann nicht mehr den Religionsunterricht, sondern den Ethikunterricht, ja, statt Religion. Ethikunterricht. Unser Luca, der ist 12 Jahre alt, der hat schon seit 3 Jahren in der Schule nicht mehr das Fach biblischer Unterricht, das war früher. Früher hatten sie biblischer Unterricht. Jetzt haben sie Kultur, heißt das, Kultur. Da lernen sie über die Moslems und über den Hinduismus und Shintoismus und ja, über das Christentum gibt es auch hin und wieder irgendwas. Das ist eins von vielen. Ja. Und so werden die Jungen, die kleinen Kinder, wird von klein auf jetzt schon beigebracht, dass die Schweiz ist nicht ein christliches Land. Die Schweiz ist ein multikulturelles Land. Und es sind einfach viele verschiedene Religionen, jedem das seine. So wird also die neue Generation jetzt geprägt. Früher war die Schweiz ja noch weit voran, die war die christliche Schweiz, das war die traditionelle, die Schweizer, die standen da, oder wie die Berge, fest. Und die haben sich nicht umwerfen lassen, oder? Das war die Schweiz. Und für den Glauben sind sie da gestanden. Eidgenossen, ja, die geschworen haben im Namen Gottes. Ja. Das ist alles weg. In der Schweiz gab es einen Buß- und Bettag. Da haben die Geschäfte geschlossen. Da hieß es jetzt, heißt Buße tun und beten. Ja, das ist alles vorbei. Das ist Vergangenheit. Ja. ein gewisser Robert Müller, ein Vizesekretär der UNO, arbeitet an einem Projekt, das heißt One World Government und One World Church. Das ist ein, er hat einen Weltlehrplan zu entwickeln, auf Englisch heißt das World Curriculum, für alle Schulen der Welt. Interessant, wie man da global denkt, in der UNO. Der selber arbeitet mit den Theosophen, Theosophie, das ist eine okkultistische Lehre, und er sagt, mein Traum ist es, eine riesige Allianz zwischen allen Hauptreligionen dieser Welt und den Vereinten Nationen aufzubauen. Aber da ist nur ein kleines Problem, und das sind diese verdammten Christen. Er sagt auf Englisch, the damned Christians. Friede wird nur entstehen durch die Zähmung des Fundamentalismus. Also die Christen werden als Fundamentalisten dargestellt, und Fundamentalismus, das Wort Fundamentalismus wurde mittlerweile so oft in den Medien verwendet im Zusammenhang mit Terrorismus und 11. September, so dass man dass es klar ist, wenn irgendeiner ein Fundamentalist ist, dann ist er gefährlich für die Gesellschaft, oder? Das ist nicht nur heute so, das ist heute schon sehr stark, aber ich erinnere mich an meine Zeit, an meine Studienzeit. Ich habe mal in einer pädagogischen Akademie gelernt. Und da hatten wir einen Einsatz, so einen Traktateinsatz oder irgendwas, und dann hat uns eine Emanze hat uns gefragt, was macht ihr da, was machen Sie da und so. Sagt, ja, wir sind Christen. Und ja, welche Richtung, weiß ich, sag ich, ja, wir sind Fundamentalisten. Da hat sie mich angeschaut, wo haben Sie die Bewilligung? Oh, ich werde mich einsetzen, dass dieser Tisch sofort abgebaut wird und so weiter und so weiter. Habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich ein Wort verwendet, das hätte ich wieder lieber nicht gesagt. Aber man merkt, allein das Wort Fundamentalismus ist so furchtbar, das klingt so schrecklich, solche Leute dürfen nicht wirken. Ja? Die sind gefährlich für diese Gesellschaft. Und Fundamentalisten waren eigentlich früher, das waren in Amerika eine Richtung, einfach eine bibeltreue Richtung, das waren Leute, Christen, die sich zusammentaten und eine Erklärung herausgegeben haben zur Inspiration der Heiligen Schrift. Und da haben sie gesagt, das sind die Fundamente. Das sind die Fundamentals of the Christian Faith, also die Fundamente des christlichen Glaubens, und haben sich dann Fundamentalisten genannt, ja, haben im ganz positiven Sinne, wir glauben an ein Fundament, Jesus Christus. Aber dieses Wort Fundamentalisten, das wird heute, wie gesagt, also mit dem Terrorismus der Moslems verbunden. Und auch die Christen passen da nicht rein. Und auch dieser Robert Müller spricht von den Christen als die Fundamentalisten, das sind die gefährlichen Leute. Die glauben an ein Buch, dass alles, was in diesem Buch wahr ist, und dass das alles die einzige Wahrheit sei. Ja. Und das darf nicht sein. Das stört in dieser Gesellschaft. Also Werte, Wandel und Toleranz. Ein Beispiel, wie der Staat vorgeht. Im Westen bei uns ist das ja nicht so, dass der Staat offen gegen die Religion auftritt. Das zum Glück nicht, oder? Das würde auch sofort abgelehnt werden von der Mehrheit der Leute. Dazu sind wir noch zu christlich, noch in unserer Gesellschaft, ja? Und zu religiös. Aber was macht der Staat? Er nennt seine atheistische Grundentscheidung als wertneutral. Er sagt, wir sind ohne Religion, wir brauchen keine Religionen. Und das ist neutral, oder? Und alles, was jetzt eine Religion ist, wird jetzt relativiert. Das heißt, wir sind neutral und wir haben Freiheit in Deutschland. Jeder darf seine Religion haben und seine Moral, kann annehmen, was er will. Aber wir sind neutral, und neutral heißt ohne Gott, nicht an Gott interessiert. Ja? Also atheistisch. Und das nennt man dann Freiheit, jeder darf glauben, was er will. Damit hat man schon gegen das Christentum sich eingestellt, oder? Damit haben wir schon die Linie gezogen. Und dann fordert der Staat unter der Berufung auf die Toleranz, fordert er die Annahme atheistischer Meinungen und Verhaltensweisen. Das heißt, jetzt will der Staat, dass wir so tolerant sein sollen und die anderen stehen lassen sollen und wenigstens akzeptieren sollen, dass die auch Recht haben, oder? Das nennt man moralische Gleichheit. Sei nicht so stur und mein nicht du, dass du die einzige Wahrheit gefressen hättest, sagt man, oder? Nein. Lass die anderen auch gelten. Lass die Moslems gelten, ja? Lass sie ihre Moscheen bauen und ihre Minarette und lass sie ihre Leute unterweisen. lass sie ihre Religion so ausüben, wie du als Christ deine Religion ausübst. Und was hat man damit gemacht? Man hat damit das Christentum relativiert. Es ist nicht mehr ein christliches Land. Deutschland ist schon lange nicht mehr ein christliches Land, oder? Sondern ist ein multikulturelles Land. Und wir müssen tolerant sein gegenüber den anderen, müssen sie akzeptieren, heißt das. Als wahr und als richtig, als gute Leute und so weiter. Akzeptieren. Wir dürfen nicht gegen sie kämpfen und wir dürfen sie nicht abwerben von ihrer Meinung. Ja, soll nicht gegen sie arbeiten. Und so unterdrückt dann, der nächste Schritt ist, dass der Staat unterdrückt dann mit Gewalt jeden, der nicht demokratisch ist. Man nennt das demokratisch, so wie der Staat ist, so neutral, atheistisch, das ist demokratisch und alles andere wird dann unterdrückt. Das wäre dann der nächste Schritt, oder? Unter dem Namen Brüderlichkeit, ja. Weil du nicht, dich uns nicht unterordnen willst und dich in diese schöne Gesellschaft, die wir geschaffen haben, nicht unterordnen willst, dann gehörst du nicht hierher. Ein Beispiel, wie sich die Werte gewandelt haben, am Beispiel der Homosexualität. Bis zum Jahr 1969 galten in Deutschland alle homosexuellen Handlungen als Straftat und es gab keine offizielle Diskussion über Homosexualität. Ab 1969 dann begannen die Diskussionen in den Medien. 1973 hieß es dann, nur die homosexuellen Handlungen Volljähriger mit Minderjährigen sind strafbar. Bis 1985 galt dann die Homosexualität offiziell als Krankheit und man muss mit Kranken Mitleid haben. Also mit Homosexuellen musst du Mitleid haben. Dann von 85 bis 95 galt dann die Homosexualität offiziell als normale sexuelle Ausprägung aufgrund einer anderen sexuellen Veranlagung. Und seit 1995 gilt der als krank, der Homosexualität immer noch als Perversion bezeichnet und als Sünde bezeichnet. Und heute wird es mehr und mehr in die Richtung gehen, dass die bestraft werden, die etwas öffentlich gegen Homosexualität sagen oder schreiben in den Zeitungen. Also da sieht man, wie sich die Werte gewandelt haben von 1970 bis heute, in 40 Jahren. Toleranz versteht man, also tolerant und ist man für alles, was gegen die Bibel ist und gegen Gottes Gebote ist. Das ist Toleranz. Also man muss alles, was gegen das Christliche ist, muss man tolerant sein. Wer an Gottes Gebote festhält und sagt nein, nur Gottes Gebote gelten, das ist richtig, der ist intolerant. Ja. Und zu intoleranten Leuten darf man nicht tolerant sein. Keine Toleranz den Intoleranten. Das ist neomarxistisches Denken. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Oder sollen wir Pause machen? Machen wir Pause. Oder? Nicht? Seid ihr noch alle da? Na gut. Dritter Punkt, Selbstverwirklichung. Die wichtigste Quelle der Autorität, der Mensch selbst. Also von Gott ist keine Rede mehr von Autorität, sondern der Mensch ist die Autorität. Man muss nur auf sich selbst hören. Das hört man auch immer wieder in den Medien. Du musst auf dich selbst hören. Die Kinder, den Kindern wird beigebracht, bei uns in den Schulen, ich denke bei euch auch, da heißt es, mein Körper gehört mir. Das ist jetzt bei uns, gerade jetzt in der Schweiz, in diesen Tagen, haben die in der Schule diese eine Woche oder ein paar Tage, wo sie zu einer Ausstellung fahren. Und das ist eine Ausstellung über Sexualität und Übergriffe an Kindern und so weiter. Da heißt es, da wird den Kindern eingebläut, dein Körper gehört dir. Ja, das heißt, das ist die große Überschrift. Dein Körper gehört dir und du bestimmst, was dir jemand an deinem Körper tut. Das klingt gut, oder? Dann sagen sie, das ist ja, dann sagen die Lehrer, ja, das ist, damit wir keine Übergriffe haben, dass die Kinder lernen, Nein zu sagen, oder wenn sie irgendjemand angreift oder so, wo er sie nicht angreifen soll. Aber was wird eigentlich gelehrt? Gelehrt wird, das Kind entscheidet, wo es berührt werden darf und wo es angenehm empfindet und wo nicht. Das Kind, und ich rede hier von Kindergarten bis vierte Klasse, fünfte Klasse. Das ist das. Das Kind entscheidet, wer mich wo, was ich als angenehm empfinde und nicht. Dann wird also dem Kind jetzt auf eine suggestive Weise, wird dem Kind jetzt vermittelt, du bist das Zentrum aller Dinge, du bestimmst, wann du körperliche und wo du körperliche Berührungen zulässt, du bestimmst, wann du geschlechtliche Annäherungen erlaubst und wann nicht und so weiter. Und so wird dem Kind von klein auf eingebrockt, du bist völlig frei. Du bist der Herr deines Körpers und kein Gott von außen und keine Eltern, niemand hat dir zu sagen, was du mit deinem Körper tust. Merkt ihr? Klingt also gut, in Wirklichkeit ganz böse. Und wenn man dagegen was sagt, dann ist man extrem und hinterweltlich und also alles Mögliche. Wichtigste Quelle der Autorität ist der Mensch selbst. Man muss nur auf sich selbst hören. Uneingeschränkte Befriedigung der Bedürfnisse und sofortige Befriedigung der Bedürfnisse. Darum geht es. Der Mensch darf uneingeschränkt sich befriedigen und er darf sich jetzt befriedigen. Das, was er braucht, das soll er sich holen. Holen Sie sich nicht nur Ihre Meinung, holen Sie sich Ihre Befriedigung. Aber jetzt, was sagen jetzt Leute, die noch vernünftig denken? Was ist Kultur wirklich? Ein Mann namens Jürgen Bauer schreibt, Kultur bedeutet, sich freiwillig Zwängen zu unterwerfen, indem man sich beherrscht, Spannungen erträgt, lernt, Opfer für ein Ziel zu bringen und Wünsche aufzuschieben. Daran wächst der Mensch. Sehr gut ausgedrückt, oder? Das ist Kultur, dass ich lerne, zurückzustecken und später zu warten auf später, Spannungen ertragen im Blick auf eine spätere Freude. Ja. Ich bleibe rein bis in die Ehe. Ich schiebe meine Wünsche aufgrund, das ist nicht in Bezug auf geschlechtlichen Gebiet, auch sonst, oder? Ich lerne Spannungen auszuhalten und daran wachse ich. Das ist Kultur. Was sind die Folgen dieses Selbstverwirklichungsdenkens? Wir haben lauter Egoisten und Individualisten. Wir haben Leute, die immer mehr und mehr Ansprüche stellen und nicht mehr fähig sind zu leiden. Wir haben Leute, die disziplinlos sind, die nicht wissen, was Zucht heißt, sich in der Hand zu halten, in der Hand zu haben. Diese Leute wissen nicht, was heißt, sich anzupassen an eine schwierigere Situation. Die gehen gleich auf die Barrikaden, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Wir haben Leute, die sind unverbindlich. Ja, ich habe keine Lust. Ich sage mir in der Schweiz, ja, keine Lust. Versteht ihr Schweizerdeutsch? Ja, keine Lust, sagen sie. Ich habe keine Lust. Aber wie sagt man hier? Ich habe keinen Bock. Dieser Mensch wird herangezüchtet. Schon seit Jahren. Das ist der moderne Mensch. Was sagt die Bibel? Ein bisschen endlich wieder mal Bibelworte, damit wir wieder wegkommen auf bessere Gedanken. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, sehr wichtig, oder? Ich habe mal einen Bruder gefragt, ich war damals noch nicht verheiratet, war verlobt und er war schon längere Zeit verheiratet und habe ich ihn gefragt, oder hat er mir gesagt, so, als er gehört hat, dass ich heiraten möchte, hat er mir gesagt, weißt du, was die wichtigste Frucht des Geistes für die Ehe ist? Sag ich, nein, sagt er, Selbstbeherrschung. Die letzte. Recht hat er. Heute sage ich es. Titus 2, Vers 11 und 12. Denn es erschien die Gnade Gottes, die allen Menschen Heil bringt. Sie erzieht uns, damit wir den ehrfurchtslosen Wesen und den weltlichen Lüsten absagen und mit gesundem Sinn und Zucht und in Gerechtigkeit mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit leben sollten. Übrigens, bei euch steht vielleicht Gottseligkeit statt rechter Ehrfurcht. Aber das Wort heißt im Griechischen einfach Ehrfurcht. Eusebeia, gute Ehrfurcht, Eusebeia. Das ist es. Absagen der weltlichen Lüsten. Wisst ihr, von Verzicht, von Zurückhalten Gibt es wenig Lieder, gell? Christliche Lieder. Die christlichen Lieder, die heute so modern sind, das sind, genießen und der Herr ist wunderbar und es ist alles schön und I am so happy, 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 happy. Ich habe das Nicodemus-Happy-Gefühl und so. Kennt ihr diese Lieder? Ja. I have the Nicodemus-Newborn-Feeling. Kennt ihr das nicht? I have the Nicodemus-Newborn-Feeling. Wie geht's weiter? Ich habe vergessen. Ja, also Gefühl, oder? Gefühl ist alles. Gefühl ist wichtig. Ich habe das Gefühl, wiedergeboren zu sein. Ach, ist das herrlich. Das ist auch ein bisschen in diese Richtung, oder? Der Herr Jesus sagt, er will jemand mir nachkommen, verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir. Heute wird mehr verkündigt, geht's dir nicht gut? Komm zu Jesus, der gibt dir schöneres Leben. Und so weiter. Ich glaube, ich brauche Strom. Also, willst du mir nachfolgen? Jesus hat gesagt, Leute sind ihm nachgegangen, ganz viele. Und dann dreht er sich um und sagt, wollt ihr mir nachfolgen? Überlegt, was ihr tut. Überlegt euch zweimal, was ihr da tut. Dass du dann nicht dastehst als einer, angefangen hat, etwas zu bauen und dann hat es nicht fertig gemacht. Angefangen hat, gegen jemanden in den Krieg zu ziehen und dann muss er sich zurückziehen, weil er merkte, er schafft es nicht. Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Viertes Ziel des Neomarxismus. Sexualisierung der Gesellschaft. Ganz wichtiges Ziel. Zerstörung der Innenwelt des Menschen. Geschlechtlichkeit und Ehe entkoppeln. Das heißt, Ehe ist eine Sache, Geschlechtlichkeit ist eine andere Sache. In dem Christentum wird das zusammengehalten und nur dort, Geschlechtlichkeit gehört nur in die Ehe. Und jetzt wird das auseinandergerissen. Ja? So wird also ganz fest durch Filme und Medien die Unzucht und der Ehebruch als normal hingestellt. Und zwar so oft, wenn man so oft Filme sieht, wo diese Leute einfach zusammen miteinander ins Bett gehen, dann denkt sich der Jugendliche oder Junge, das Kind, der das dann auch alles sieht, aha, das ist also das Normale in der Welt. Oder? Freigabe der Pornografie in der Werbung, Anerkennung der Prostitution und so weiter. Das ist alles mit dem Ziel, dass letztlich die Familie zerstört wird. Wir merken, dahinter steckt nicht nur einfach irgendein Mensch, dahinter steckt ein Geist, der will, dass die Familie zerstört wird. Und die Menschen sind so unweise, so töricht und merken nicht, dass sie ihren eigenen Ast absägen. Ein Staat, der sowas zulässt, eine Regierung, die sowas zulässt, ist unverantwortlich. Sitzt am Ast und sägt den eigenen Ast ab. Denn wenn die Familie zerstört wird, wird der Staat, wird die Gesellschaft zerstört. Und wenn die Gesellschaft zerstört wird, wird der Staat zerstört. Aber vielleicht will man da gerade das. Den Staat zerstören, denn man will ja, dass die Menschen global denken, nicht national denken. Nicht der Staat ist wichtig, sondern global, alles global, die ganze Welt. Ja, geschlechtliche Erziehung also soll schon in der Schule möglichst früh stattfinden. Die Kinder sollen an Unzucht gewöhnt werden, sehr früh geschlechtlich aufgeklärt werden, damit sie auch früher an reifer werden und auch früher schon Unzucht treiben können, fördern geschlechtlicher Freizügigkeit und Ausleben der Begierden. Das wird gefördert. Du bist, wie heißt es, dein Körper gehört dir, mein Körper gehört mir. Das ist genau das. Lebe deine Begierden aus, du bist der Chef über deinen Körper. Empfängnisverhütungsmittel sollen überall erhältlich sein und in den Schulen verteilt werden. Das Gefährlichste ist, schwanger zu werden, nicht geschlechtlicher Kontakt. Schwanger werden darf man nicht. Das andere ist alles erlaubt. Ja. Eheähnliches Zusammenleben wird als normal hingestellt, habe ich schon gesagt. Legalisierung der Abtreibung natürlich. Und Homosexualität als normal hingestellt. über die Kleider, der Weg, das zu erreichen. Ich glaube, ich muss was trinken. Entschuldigung. Also der Weg, das zu erreichen, geht über die Kleidermode. Einerseits. Und das ist mir sehr wichtig, weil viele junge Leute haben noch nicht verstanden, dass sie Opfer sind eines eher marxistischen Denkens, einer Unterwanderung dieser Gesellschaft. Kleidermode soll so gemacht werden, dass man also schmutzige Gedanken bekommt und zu unreinen Handlungen angeregt wird. Natürlich vor allem die Männer. Das heißt, die Mode bei den Frauen wird so gemacht, dass die Männer schmutzige Gedanken bekommen. Es gibt gewisse Hosen, ja, die machen Falten. Und die Falten sind dann so, die verstärken die Falten durch die Farben. Und alles sind Pfeile und die zielen auf ganz gewisse Bereiche hin. Das Auge fällt genau dorthin. Ja. Du kannst fast nicht aus. Das ist für die Männer, das sind Frauenkleider, aber für die Männer gemacht, damit die Männer verführt werden. Das ist bewusst, das ist nicht einfach so. Das ist ganz gezielt und der Geist, der dahinter steckt, ist der Feind, der die Familie zerstören will. Ein neues Rollenmodell wird geprägt. Über die Medien und über die Schule vor allem. Jungen sollen sich mit Frauensachen beschäftigen und Frauen mit Männersachen. Ihr werdet es nicht glauben, aber mein Sohn hat in der Schule das Unterrichtsfach Nähen und Stricken. Das ist so. Seit 2 Jahren schon. Er möchte so gern basteln. Er ist ein Bastler, er möchte gern. Nein, Jungen müssen nähen und stricken in der Schweiz. Das ist so. Die Frauen, die haben dafür dann Mädchenfußball und was weiß ich. Bitte? Also Männer sollen feminin werden, Frauen sollen männlich werden. Auch über die Hosen, über die Hosenmode und über die Sakko-Mode, Krawatte. Frauen ziehen sich so an, ja. In der Schweiz haben die Frauen ganz kurze Haare, sehr viele Frauen. Sie fast, also ich weiß nicht, wie ganz hoher Prozentsatz der Frauen haben ganz kurze Haare. Das ist modisch. Ja. Man möchte männlich wirken. Alles, was geschlechtsspezifisch ist, soll verringert werden. Also wenn ich jetzt, oder ich muss so sagen, wir als Christen sollten ganz bewusst lernen, aha, das ist der Feind, das will der Feind. Dann will ich dagegen sein. Gerade deshalb will ich dagegen sein. Gerade deshalb will ich umso mehr als Frau das Frauliche betonen, als Mann das Männliche betonen. Also Männer, lasst euch alle Bärte wachsen. Ist ganz biblisch, oder? Hat jemand Argument dagegen? Ja, zurück. Was sagt die Bibel? Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Königreich Gottes nicht erben werden? Werdet nicht irregeleitet, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lüstlinge, noch Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch sich Berauschende, noch Schmäher, noch Räuberische werden das Reich Gottes erben. Übrigens, hier kommt vor Lüstlinge und Homosexuelle. Das steht im griechischen Text so. Die Lüstlinge sind sind der passive Teil der Homosexuellen und die Homosexuellen sind der aktive Teil der Homosexuellen. Die Bibel hat jetzt 2 verschiedene Wörter. Also die Lüstlinge sind die, die sich homosexuell verführen lassen, und die Homosexuellen sind die Aktiven. 1. Korinther 6, 18, fliehet die Unzucht, sagt der Herr Jesus. Wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau. Wie kommt man zur Frau? Nun, die Bibel sagt, man muss heiraten. sonst ist sie nicht die Frau. Wenn man nur zusammenlebt mit ihr, ist sie nicht die Frau. Aber heute stelle ich fest, dass manche, die zusammenleben, stellen sich vor, darf ich dir vorstellen, meine Frau. Die sagen so, obwohl sie nicht verheiratet sind. Sollen wir dagegen sein? Sagen, Moment, das stimmt nicht, sie ist nicht deine Frau. Epheser 5, ja, Unzucht und Unreinigkeit, alle Unreinigkeit oder Habsucht werde bei euch nicht einmal genannt. Bitte? Möchte jemand was beitragen? Paul? Wollt ihr immer noch keine Pause? Ah, jetzt schon, oder? Gut. Machen wir Pause. 5 Minuten.